Liebe Zuhörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Norbert Lied zu Ihnen und sein Thema lautet Das antichristliche Babylon. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Norbert Lied wird heute Morgen zu uns sprechen. Sein Thema lautet das antichristliche Babylon. Ich möchte Ihnen lesen aus der Schrift und bitte Sie dazu aufzustehen. Und ich lese aus Offenbarung Kapitel 18, die Verse 10 bis 13 und 17 bis 19. Offenbarung 18, 10 bis 13 und 17 bis 19. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand, und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen, wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter, und riefen weinend und trauernd, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden.
Das antichristliche Babylon ist das Thema für heute Morgen. Unter dem Generalthema eigentlich, so haben wir die ganze Reihe genannt, im Zugzwang Babylons. Ich las kürzlich in einem Buch, da hieß es folgendermaßen, ich zitiere das, die Propheten sagten voraus, dass sich in den letzten Zeiten die Weltereignisse auf den Mittleren Osten, auf Babylon, auf die arabischen Nationen, auf Israel und auf Russland konzentrieren würden. Genau jene Nationen, die die Schlagzeilen auf den ersten Seiten unserer heutigen Zeitungen bestimmen. Höchste Aktualität. Prophetisches Wort Gottes. Auf der Internetseite von kultur.ard.de hieß es vor einiger Zeit über den Weltbestseller Bibel, ich zitiere auch, vom Turmbau zu Babel bis zum jüngsten Gericht. Das Buch der Bücher gehört zu den wichtigsten Kulturschriften der Menschheit. Ich fand diese Aussage da in ARD irgendwie noch interessant. Vom Turmbau zu Babel bis zum jüngsten Gericht, also diese Brücke, ja, die man da geschlagen hat. Wir wollen heute Morgen uns Gedanken machen über das antichristliche Babylon. Und da müssen wir dann ganz vorne anfangen in der Bibel, denn dort finden wir ja ein erstes Vorkommen Babylons und auch eines ersten Vorkommens eines Typus für den antichristlichen Weltherrscher. 1. Mose Kapitel 10, Vers 8 bis 10, da lesen wir: Auch zeugte Kusch den Nimrod. Der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel. Als wir die Israel-Kongressreise hatten, sprach unter anderem auch der Dr. Baron zu uns und er hatte einen Vortrag und er tat auch seine Sorge kund um die Zukunft Israels. Er sprach auch über den Ariel Sharon, diesen starken Mann, der jetzt im Koma liegt und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang nannte er einen Satz und der ist bei mir besonders hängen geblieben. Er sagte, wisst ihr, Israel braucht immer einen starken Mann. Und da habe ich mir so überlegt, in dem Moment, ja, das ist so, das wird so sein und das wird so kommen. So ein starker Mann braucht die Welt. Die Welt braucht das. Die Welt ist eigentlich eine Hammelherde. Verlorene Schafe, besser gesagt, lieblicher gesagt. Die einen Führer brauchen. Eine starke, große Persönlichkeit. Der Name Nimrod bedeutet ja, sich empören oder auflehnen oder rebellieren. Er symbolisiert also in seiner Person schon diese endzeitliche Empörung bzw. Rebellion gegen Gott. Der antichristliche Weltherrscher wird diese Empörung gegen Gott ja auf den Punkt bringen, indem er sich in den Tempel setzt und sich als Gott ausgibt, indem er frech reden wird gegen Gott. Und diese Anfänge haben wir ja alle heute schon. Unsere Welt, unsere Gesellschaft ist da ja schon geprägt. Bis in das Volk hinein, also nicht mehr nur die Intellektuellen, wie das vor Jahrhunderten noch gewesen ist, bei den großen Philosophen, Nietzsche und so weiter und so fort, sondern heute ist das ein Gedankengut der Bevölkerung geworden, sich gegen Gott zu empören und gegen die Bibel, sich gegen Gott aufzulehnen. Ich meine auch, viele Christen haben sich vor einigen Wochen fürchterlich aufgeregt, als diese Eurovisionssendung da kam. Und da hat diese Gruppe Lordi gewonnen. Aus Finnland, glaube ich, ne? Aus Finnland. Und dann haben sich die Christen natürlich aufgeregt. Oh, wie kann man nur und so. Und die haben ja haushoch gewonnen. Haushoch gewonnen. Und die sind wohl, ich habe das in der Zeitung gesehen, so satanisch oder dämonisch oder so irgendwie verkleidet. Und auch das Lied, ich habe den deutschen Text gesungen, gelesen, habe den deutschen Text gelesen und das Lied ist auch wirklich ziemlich dämonisch. Man kann schon sagen, es preist die Hölle und Satan und folgt uns nach und so weiter und so fort. Und die, wie gesagt, die haben dann haushoch gewonnen und da habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich diese Gruppe, ob man das jetzt, wer weiß, wie schwer wiegt oder auch nicht, das spielt gar keine Rolle, aber es zeigt einfach, wie unser Europa heute geprägt ist. Diese Gruppe widerspiegelt das geistliche Gesicht, den geistlichen Charakter unserer Gesellschaft. Wir sind so weit, wir wollen das, das gefällt uns. Alles, was gegen Gott gerichtet ist. Ja, Rebellion, Empörung, Ablehnung und Auflehnung. Da haben wir Gefallen dran. Und besonders die Jugend wird hier natürlich da besonders infiltriert. Es heißt über Nimrod, dass er der erste Gewalthaber, Gewaltherrscher auf dieser Welt gewesen ist, ein Jäger, der sich damit frech gegen Gott stellte und sich gegen ihn auflehnte. Er ist ebenso ein Antitypus des Christus. Jesus Christus ist ja dem Messias Gottes. Und er stellt sich immer da als der gute Hirte, nicht als Jäger. Ich bin der gute Hirte, sagt er. Und als er das Volk sah, wie es zerstreut war, da weinte er über sie, da konnte er trauern, da konnte er Mitleid haben, da versuchte er sie zu sammeln. Er konnte sagen, er kann das auch heute noch allen Menschen sagen, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich gebe euch Ruhe. Bedeutet nicht, dass immer die Probleme weggenommen werden, aber er gibt uns Ruhe in den Problemen. Ich will euch erquicken, sagt Luther. Ist ein Hirte. Einem Hirte folgt die Herde. Da ist die Herde drauf ausgerichtet. Jesus war der erste wirklich gewaltlose Mensch auf dieser Erde, der sogar seinen Jüngern gewehrt hat, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Und dann sagt Jesus, wisst ihr denn nicht, wessen Geisteskinder ihr seid? Ich bin gekommen zu retten, nicht Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Ich bin der gute Hirte. Er war gewaltlos, er war der erste wirklich demütige Mensch auf dieser Erde, der von sich sagen konnte, denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig oder umgekehrt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nimrod dagegen war der erste Gewalthaber und Jäger, der sich seiner Macht brüstete. Ich sagte, ein Hirte zieht an, ein Jäger treibt, jagt, hetzt. Einem Hirten folgt man, von einem Jäger wird man gehetzt. Saul war ein Jäger in dem Sinne. Er jagte David und alle, die dem David folgten. David selber war ein Hirte. Esau war ein Jäger, von Gott verworfen. Jakob war ein Hirte. Ich hörte mal die Geschichte, da war irgendwie eine Israel-Reise. Ich hoffe, wir bringen das noch so zusammen. Und dann sagte der Reiseleiter, sprach dann auch über die Natur etc. Und der Reiseleiter sagte dann auch, ja, bei uns in Israel oder im Nahen Osten, es kann auch in einem anderen Land gewesen sein, da unten, da ist das so, dass der Hirte immer vor der Herde hergeht und die Herde dem Hirten folgt. Und vielleicht haben wir diese Tage mal Gelegenheit, das zu beobachten und dann werde ich Sie nochmal daran erinnern, und dann werden wir das sehen können. Und tatsächlich nach ein paar Tagen sah man dann eine Herde. Aber der Mann lief nicht vor der Herde her, sondern hinter der Herde. Und da waren natürlich die Reiseteilnehmer. Man nimmt ja dann so einen Reiseleiter immer beim Wort und ganz ernst. Ja, sie haben uns doch gesagt, der Hirte geht immer vorher und so. Ja, sagte der, also jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich selber im Moment überfordert. Am besten, wir halten mal an, ich spreche mal mit dem Mann. Und dann ist er ausgestiegen und hat dann gesagt, so und so. Ja, eigentlich müssten Sie doch vor der Herde hergehen, das ist doch bei uns normal. Und dann sagt er, ja, das ist auch so, nee, da haben Sie recht. Der Hirte geht immer vor der Herde her, aber wissen Sie, ich bin nicht der Hirte, ich bin der Schlachter. Der Jäger, der mordet, der umbringt, der tötet. Lesen Sie mal Sacharja Kapitel 11. Der letzte Antichrist Israels, der sich um die Herde nicht kümmern wird. Das Verwundete wird er nicht verbunden, er wird nicht heilen, er wird zerstören, im Gegensatz zu Jesus Christus. Dieser Nimrod war der Begründer von Babel. Also Babylon ist ja der Sitz, die Geburtsstätte der Völkerschaften. Von Babel aus beginnt sich die Menschheitsgeschichte zu entfalten. Das Gebiet da unten am Euphrat, am Tigris, spielt ja in der Offenbarung, in der Prophetie, auch in der Apokalypse eine wesentliche Rolle. Am Anfang der Menschheitsgeschichte steht dieses Gebiet am Euphrat und Tigris und am Ende der Menschheitsgeschichte wird das wieder eine große Rolle spielen. Ich glaube, Babylon darf man auch nicht nur begrenzen, jetzt auf den Irak, das war ja damals ein viel größeres Gebiet, dieses Babylon, ja, über den ganzen Nahen Osten. Der Irak, beziehungsweise Babylon damals, wird als die Wiege der Zivilisation bezeichnet. Und meine Frage oder Überlegung geht dahin, ob in diesem Gebiet auch der Sarg der letzten Zivilisation stehen wird. Im selben Gebiet. Ist es möglich, dass in der Gegend, in welcher das Antichristentum begann, es auch zu Ende gehen wird. Geistlich versinnbildlicht Babylon ja die Rebellion des Menschen gegen Gott und zieht sich vom ersten Buch Mose wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und wir haben immer dieses Kontra, Gott gegen Babel, vom ersten Buch Mose an bis in die Offenbarung 17, Kapitel 18 hinein und auch zwischendurch. Ja, Babylon spielt eine große Rolle im Gegensatz zu Jerusalem. Es war ja damals so, als der Herr, das ist ja auch interessant und kein Zufall, Bibel ist ja inspiriert, nachdem der Herr dieses Nimrod-Projekt zerstört hat, beziehungsweise den Turmbau zu Babel beendigt hat, heißt es, 1. Mose Kapitel 11 war das, heißt es in 1. Mose Kapitel 12, Vers 1, und Gott rief Abraham. Sein Plan gegen den Plan der Menschen. Sein Rettungsplan gegen den Selbsterlösungsplan der Menschheit. Sein himmlischer Christus, der aus der Linie Abrahams kommen sollte, gegen diesen antichristlichen Typus Nimrod. Und der Herr rief Abraham, nicht Babel. Und dann geht's los. Dann geht's los, da können wir die Bibel aber durchlesen. Ne? Wie viel sich die Bibel im Jeremia-Buch, im Daniel-Buch, im Jesaja-Buch, im Zacharia-Buch beschäftigt mit Babylon, immer in Kontra, im Kampf gegen Gott, gegen Abraham, Isaak und Jakob, gegen Jerusalem, gegen den Tempel. Und heute scheinen wir wieder einem Höhepunkt entgegenzugehen. Babylon repräsentiert den Sitz des Bösen, des Satanischsten, ist die Geburtsstätte der Vielgötterei. Babylon ist die Opposition von unten gegen alles, was von oben kommt. Der Turm zu Babel symbolisiert sozusagen die Faust der Menschen gegen Gott. Und es ist ja anzunehmen, dass Nimrod auch die treibende Kraft gewesen ist, die hinter der damaligen Völkervereinigung stand, der ersten, ich sage mal so, es ist ein modernes Wort, der ersten Globalisierung der Menschheit. Heute haben wir die letzte. In Form des Turms zu Babel, 1. Mose 11, 4. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Globalisieren. Die ganze Welt damals schon sollte in Gesellschaft, in Kultur, im materialistischen Sinn, in Politik gebündelt werden in Babel. Das sollte ein Machtzentrum werden, woran die ganze Welt genießen sollte. Einheitsstreben, Machtgelüste, Selbstverherrlichung, Massenorganisation, Globalisierung unter Ausklammerung Gottes, ganz bewusst, kennzeichnete die damalige Menschheit unter Nimrod. Und das ist heute nicht anders. Der deutsche Theologe Hans Bruns kommentiert, Babylon ist der erste große Versuch einer Weltmonarchie ohne Gott. Und jemand anders kommentiert, schon Nimrod erbaute einen mächtigen Turm, den Turm von Babel, um von Babel aus alle Welt beherrschen zu können. Nimrod wusste schon damals, dass man ohne Globalisierung nicht die Menschheit dazu bekommt, ihn als Gott anzubeten. Und dann heißt es weiter, alles, was jedoch mit Babel zu tun hat, hat endzeitlichen Stellenwert. Also Nimrod, der Jäger, im Gegensatz zum Hirten, der erste Typus des Antichristen, der Messias Satans, könnte man sagen, Babylon, das Machtzentrum, in dem Satan durch Nimrod seine Macht entwickeln will, materialistisch, globalisieren, in Ausklammerung Gottes. Und bei der Erbauung des Turmes zu Babel, der ja den Hochmut, den grenzenlosen Hochmut des Menschen charakterisiert. Wir brauchen keinen Gott, wir schaffen das alleine ins goldene Zeitalter hinein. Irgendwann mal, ihr müsst uns nur genug Zeit geben, aber jetzt, wir fangen an, uns zu beeilen. Es wird heute globalisiert, wir schaffen das. Wir bauen uns einen Turm und erreichen damit den Himmel auf Erden. Bei der Erbauung des Turmes Babylons wird etwas beiläufig erwähnt, das vielleicht im heutigen Licht betrachtet von größter Bedeutung sein könnte. Das ist, ich lese Ihnen mal, 1. Mose 11,3. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Also einmal sehen wir hier so, da sieht man richtig den Charakter damals, feuerfest. Also wir bauen jetzt etwas ganz Neues, das hat es bis anhin nicht gegeben, etwas Feuerfestes. Etwas, das dem Gericht Gottes trotzen kann. Etwas, das bleibend ist, bleibend von Wert. Das nicht mehr untergeht, feuerfest, ewig, unzerstörbar. Und dann moderne Technik, Fortschritt, Erfindungsgeist, neue Erfahrungen, neue Verfahren und Entwicklungstheorien wurden miteinander gepaart und in Einsatz gebracht. Ziegel statt Steine, Asphalt statt Mörtel, das Alte weg, wir haben neue Technologie, ja? Merkt man richtig. Und dieser altbabylonische Geist kennzeichnet auch den modernen babylonischen Geist. Asphalt. Sie benutzten Asphalt. Andere Übersetzungen sagen für Asphalt Erdharz. Interessantes Wort. Also nicht Baumharz, ja? Dieses zähe, klebrige Zeug da. Erdharz. Oder Teer oder Roherdpech. Modern könnte man vielleicht übersetzen Rohöl. Diese erwähnten Materialien haben ja Erdöl zur Grundsubstanz und kommt gerade da unten in dieser Region ja am meisten vor. Spielt ja in diesen Rollen, Erdöl spielt in unseren Tagen die größte weltpolitische Rolle und die Globalisierung sowie das Mächtespiel der Nationen dreht sich nicht umsonst in unseren Tagen in der Hauptsache um das Rohöl. Von diesem Öl geht eine schon unheimliche Kraft aus und Macht. Es ist eine treibende Kraft geworden für Politik und Wirtschaft. Wer das Öl besitzt, sagt man heute, hat die Weltmacht. Ohne Öl läuft buchstäblich gar nichts mehr. In der Spiegelausgabe von Ende März diesen Jahres war die Titelüberschrift Der neue kalte Krieg, Kampf um die Rohstoffe. Da hieß es, ausgerechnet Saudi-Arabien, der Iran und der Irak gehören zu den größten Erdölreservaten der Welt. Wer in dieser Region Macht gewinnt, hat Macht über die ganze Welt. In diesem Spiegelbericht wird unsere Zeit beschrieben als, ich zitiere, das Zeitalter dramatischer Verteilungskämpfe um die immer knapper werdenden, aber gleichzeitig in immer größeren Mengen benötigten Ressourcen. Jetzt ist China hinzugekommen. Die brauchen unheimlich viel Öl. Die Preise steigen natürlich. Nachfrage ist da. Ich zitiere weiter. Das Zeitalter, in dem die internationale Politik zunehmend von Fragen der Energiesicherheit bestimmt wird, in dem die Karten der potenziellen Gewinner und Verlierer gerade neu gemischt werden. Nur eines sei noch gefährlicher für die Ökonomie als die Bedrohung durch den internationalen Terror, der Rohstoffmangel und der damit verbundene hohe Ölpreis. Der Irak hat riesige Rohstoffreserven, heißt es. Wer das Land am Euphrat und Tigris beherrscht, kann entscheidenden Einfluss üben auf die Entwicklungen in dieser anfälligen Weltregion, die wegen ihrer gewaltigen Ressourcen als Tankstelle der Welt gilt. Die wichtigsten Mächte, die USA, Europa, Russland und der Aufsteiger China und Indien, geben inzwischen ihrer Ressourcensicherheit politisch Priorität Nummer eins. Angestrengt versuchen sie, ein Netz von Pipelines durch Wüsten, Steppen und auch unter den Meeren zu ziehen. Die Hüter und Besitzer der Ressourcen werden umworben. Es wird getrickst, geschmiert, geschachert. Im Nahen Osten liegen mehr Erdölreserven unter der Erde als in der ganzen übrigen Welt zusammengenommen. Warum ausgerechnet da? Ob das für die Zukunft nicht von größter Bedeutung sein wird? Auch aus heilsgeschichtlicher, prophetischer Sicht? Der Nahe Osten, liebe Geschwister, gewinnt zunehmend an Bedeutung und wird zum Anziehungspunkt bzw. zum Magneten für die Völker in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu. In der nächsten Spiegelausgabe hieß es unter dem Thema fossile Endzeit: Wir stehen auf der ganzen Welt vor einer historischen Epoche des Negativwachstums, voller Unruhe und Kampf. 33 der 48 größten Förderländer haben den Höhepunkt erreicht oder sogar schon überschritten. In den letzten 5 Jahren sei die Förderung in der Nordsee um gut 20% zurückgegangen. Nimrod, Babel, Asphalt, sprich Rohstoff, Rohöl. Jetzt machen wir den Sprung, das letzte antichristliche Reich, das war das erste, ja? Das letzte antichristliche Reich wird uns beschrieben in der Offenbarung Kapitel 17 und 18. Und dort ist wiederum von Babylon die Rede, und zwar buchstäblich von der Stadt Babylon und ihres endgültigen Untergangs. 6-mal buchstäblich von Babylon. Ich zitiere Offenbarung 18,10 nochmal: Wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Obwohl ich glaube, man darf das jetzt nicht nur auf den Irak anwenden, sondern auf ein viel größeres Gebiet da im Nahen Osten. So sehen es zumindest auch andere. Aber dennoch, ich sage, wissen Sie, es tut mir leid, ich habe mich ja sehr lange damit beschäftigt und es kommen auch immer wieder Geschwister auf mich zu und ja, finden das nicht gut, was ich da mache, und ich bekomme auch genügend Briefe, aber ich sage ganz einfach, ich kann in Offenbarung Kapitel 18 nichts anderes entnehmen, als dass da ein geografisches Gebiet gemeint ist. Nicht so ein Wirtschaftssystem, das sich da irgendwie durch die ganze Welt zieht und dann mal zusammenbricht, sondern richtig Feuer vom Himmel. Stadt Babylon, glaube ich, heißt es 3-mal. Stadt, die Stadt Babylon. Offenbarung 17 ist symbolisch. Das sieht man aus dem Zusammenhang. Offenbarung 17 ist symbolisch, da gibt es viele symbolische Anwendungen. Offenbarung 18 ist nicht symbolisch, ist buchstäblich.
Jesus ist immer noch größer, Jesus ist immer noch größer, Jesus ist immer noch größer, ja, Jesus behält den Sieg. Satan greift uns listig an, er lauert hier und dort, sucht, wen er verschlingen kann.
Ich erwähne das nochmal, wir haben es ja hier gelesen. Nur mal hier. Und die Kaufleute auf Erden weinen, trauern über sie, weil niemand mehr die Ware kauft, weil es dann auf einmal ein Feuergericht Gottes geben wird in dieser Region. Buchstäblich ein Feuergericht. Und dann geht es um Ware von Gold, Silber, Edelsteinen, Perlen, feinen Leinwand, Purpur, Seide, Scharlach, Thujaholz, Elfenbeingerät, allerlei Geräte, wertvolles Holz, Erz, Eisen, Marmor, Zimt, Räucherwerk, Salbe, Weihrauch, Wein, Öl, Feinmehl, Weizen, Vieh, Schafe, kommen Sie mit, Pferde und Wagen, Leiber, Seelen der Menschen. Und dann? Denn in einer Stunde wurde dieser große Reichtum verwüstet. In einer Stunde wurde dieser große Reichtum verwüstet. Und jeder Kapitän, die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, Matrosen, alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und riefen und weinten und trauerten. Alle, die reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Wie gesagt, ich kann da nichts anderes an entdecken, im Gegensatz zu Offenbarung 17, dass es hier buchstäblich um ein letztes Babylon geht, in dem der antichristliche Weltdirektor oder Diktator vielleicht einen Regierungssitz haben wird. Er wird sich unten im Nahen Osten festsetzen. Ich bin überhaupt davon überzeugt, persönlich, dass der Nahe Osten apokalyptisch gesehen eine viel größere Rolle spielt, als wir meinen oder vielleicht bisher gemeint haben. Viel größer. Und ich möchte, wir haben das jetzt gelesen, jetzt möchte ich Ihnen mal was vorlesen. Haben Sie ein bisschen Zeit? Ich habe es gestoppt heute Morgen, dauert 6 Minuten. Oder 7. Es ist eigentlich viel mehr. Es ist eigentlich viel mehr, aber ich habe schon rausgestrichen. Man könnte alles vorlesen, aber das würde eine halbe Stunde dauern. So, darf ich das? Es sind aber 2 Seiten, dauert ein bisschen. Wie gesagt, 6, 7 Minuten. Okay, jetzt achten Sie mal im Blick auf das, was wir jetzt gelesen haben hier, Offenbarung Kapitel 18, dieser ganze Reichtum, reich geworden durch deinen Reichtum, ja, wie das alles auf einmal zusammenbrennt und die ganze Welt schreit und weint. Hier, die Scheichs am Golf wollen auch dann im Geld schwimmen, wenn das Öl weg ist. Die Grenze ist nur der Himmel, aber auch der lässt sich künstlich höher legen. Babylon, ne? Lässt grüßen. Am Persischen Golf entsteht ein neues Arabien, eine junge Generation von Herrschern befreit sich von den herkömmlichen nationalistischen oder religiösen Denkmustern. Von Bahrain bis Dubai bauen die Scheichs urbane Zentren als Symbol jenes Fortschritts, den New York und Kalifornien im vergangenen Jahrhundert repräsentierten. Wir sind es, die Geschichte machen und der Zukunft entgegengehen müssen, sagt der Herrscher Scheich so und so. Der Tatendrang der Eminenzen ist finanziell bestens abgesichert. Es bleibt jetzt ein großer Teil der Petrodollars im Mittleren Osten. Das ermöglicht ein gewaltiges Investitionsvolumen. Die britische Bank schätzt es auf 300 Milliarden Dollar. Damit werden Projekte finanziert, die am Golf globale Powerzentren machen. Katar, Kuwait, die Vereinten Arabischen Emirate oder Bahrain wollen es mit den Metropolen Amerikas, Asiens oder Europas aufnehmen. Katar, das auf dem weltweit drittgrößten Erdgasvorkommen sitzt, möchte mit seinen 200.000 Bürgern Flüssiggashauptstadt der Welt werden. Bahrain hofft, den Spitzenplatz als regionales Finanzzentrum behalten zu können. Auch in Dubai denkt man nur an Superlativen und zieht Ikonen des Fortschritts hoch. Es entsteht der höchste Wolkenkratzer der Erde. Die größten künstlichen Inseln oder Flugplätze mit einer Weltrekordkapazität von 190 Millionen Passagieren pro Jahr. 17% aller Kräne der ganzen Welt sollen zurzeit in Dubai stehen. Die Summe für neue Projekte ist schier unvorstellbar hoch. Sie beträgt mehr als 1 Trillion Dollar. Das ist eine 1 mit 18 Nullen. Ohne eine Miene zu verziehen, berichten Unternehmen von einer Verdoppelung des Umsatzes in Jahresfrist und erregen damit unter ihresgleichen keinerlei Aufsehen. Solche Geschwindigkeiten gehören schon fast zur Norm. Am entfesselsten ist die Bautätigkeit in Dubai, der vermutlich am schnellsten wachsenden Stadt der Welt. Die 3 künstlichen Inseln zum Beispiel, die vor der Küste errichtet werden, sind so groß, dass sie in Dubai als das 8. Weltwunder gepriesen werden. Der neue Flughafen mit 6 Pisten, auf denen parallel 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche gelandet und gestartet werden kann. Das größte Einkaufszentrum im Nahen Osten. Ein gigantischer Freizeitpark, größer als Washington DC. Eine Rennbahn für die Formel 1, ein Projekt mit 100 Wolkenkratzern, die um einen künstlichen Yachthafen angesiedelt werden. Der Buri-Turm soll das weltweit höchste Bauwerk werden. Für den Fall, dass später irgendwo jemand höher bauen sollte, sind Aufstocksmöglichkeiten vorgesehen. Der Himmel ist die Grenze, sagt sie. Dubai geht noch einen Schritt weiter. An der ersten internationalen Aktien- und Anleihenbörse im Mittleren Osten werden sich bis Ende Jahr bereits 30 bis 40 internationale Brokerhäuser niedergelassen haben. Also keine Brockenhäuser, ne? Brokerhäuser niedergelassen haben. Die Verteilkraft der Börse werde größer sein als diejenige von London und New York. Das Wort unmöglich kennen die Scheichs nicht. Ihr atemberaubender Größenwahnsinn ist Teil ihrer Kampagne. Vor ein paar Jahren hat man noch gelächelt, als Dubai eine Zukunftsprojekte vorstellte. Inzwischen nimmt man die Pläne ernst. Die Crème de la Crème der Technologiefirmen ist in Dubai vertreten. Microsoft und alle möglichen werden hier aufgezählt. Um die überwiegenden konservative einheimische Bevölkerung aufs neue Zeitalter vorzubereiten, leiten die Herrscher in der südlichen Golfregion eine Erziehungsrevolution ein. Angeführt wird sie von Katar. Der Ministaat bildet die Jugend nach dem besten westlichen Standard aus. Der Erfolg zieht Spitzenkräfte aus Europa, den USA und arabischen Ländern an. Montaza sieht Dubai als Wegbereiter eines aufgeschlossenen Arabiens, in dem endlich realisiert werde, was nationalistische Politiker seit 50 Jahren versprochen haben. Allein der Wirtschaftsboom fordere auch seinen Preis. Mira erwähnt die Heerscharen von Arbeitern aus Asien, die auf den Baustellen für wenig Geld in drei Schichten rund um die Uhr malochen. Dubai und Bahrain gehen beim Zurückdrängen der islamischen Frömmigkeit noch einen Schritt weiter. Die machen auch nicht mehr heiter, das liest man auch über Katar und so weiter, sogar auf Kosten der Scharia und des Koran. Der Fortschritt. Bars mit reichem Alkoholsortiment, ein pulsierendes Nachtleben und selbst Prostitution sind dermaßen augenfällig präsent, dass man annehmen muss, all die im Islam verbotenen Ausschweifungen hätten den Segen der Herrscher. Die Offenheit gegenüber Ausländern entspringt wie alles am Golf einem ökonomischen Kalkül. Das Wachstum lässt sich nur realisieren, wenn Fremde arbeiten. In Katar und Dubai zum Beispiel sind 80% der Bewohner Ausländer. Niemand kommt hierher, weil es ihnen hier besonders gut gefällt, sagt ein Schweizer Geschäftsmann, sondern nur wegen des Geldes. Schlau sind die Scheichs auch innenpolitisch. Die Herrscher, die zu den reichsten Familien der Welt gehören, lassen das Volk am Aufschwung teilhaben oder geben einen zumindest kleinen Teil ihrer unbeschränkten Macht ab. Demokratie sei kein Ziel an sich, sondern lediglich ein Mittel, um dem Volk zu Wohlstand zu verhelfen. Und genau das würden die Herrscher tun. Die Bürger haben Zugang zu einer Spitzenausbildung, einem bestens ausgebauten Gesundheitssystem und jeder, der wolle, habe einen Job. Ist doch gewaltig. Hans-Jörg, der die Einleitung gemacht hat, hat mir noch gesagt, jetzt vor Freitag oder wann das war, oder am Donnerstag, kennt eine Person, die da unten arbeitet in dieser Region, die sagt, das kannst du dir nicht vorstellen. Der hat da jetzt wohl was gebaut, eine Riesenvilla oder sowas. Riesenvilla, der sagt, in drei Monaten stand das. In der Schweiz brauchen wir 2 Jahre für die Genehmigung. In 3 Monaten schon, das ist unwahrscheinlich. Ich sprach gestern im Gespräch, dann machte mir der Geschäftsführer von einer riesengroßen Pflanzenhydrokultur, Lusana oder wie heißen die? Hydrokultur hier in der Schweiz. Der sagt, die haben vom Bahrain ein Angebot gekriegt, Pflanzen dahin zu liefern. Der sagt, der sprengt jede Dimension. Sprengt jede Dimension, da kommt man nicht mehr mit. Was die da aufbauen. Ja, und stellen Sie sich mal vor, das Ganze bricht zusammen. Stellen wir uns mal theoretisch vor, der letzte antichristliche Weltherrscher, woher auch kommt, ob aus Amerika oder Europa, aus Rom, römischen Staatsgebiete, der hat Regierungssitz oder Residenz in diesem Gebiet. Das wäre nicht unnormal, das hatte Alexander der Große zum Beispiel auch, nicht Athen. Weil es ja um Macht geht, um Einfluss. Vielleicht sind das, was die beiden Golfkriege brachten, die schlichten Anfänge einer tiefer liegenden Endzeitentwicklung, die unter dem kommenden antichristlichen Weltherrscher rasch vollendet und zu höherem Ziel gefühlt werden, zu einem endzeitlichen Ziel. Ich sage nochmal, dort, wo die Wiege der Menschheit war, könnte auch ihr Ende sein. Wo die Rebellion begann, könnte sie auch zu Ende gebracht werden. Wo der erste antichristliche Herrscher war, Nimrod, könnte auch der letzte sitzen oder stehen. Der Kreis schließt sich dort, wo er begann. Wer weiß denn, Offenbarung Kapitel 12, wenn Satan aus dem Himmel auf die Erde geworfen wird, in welches Gebiet er sich manifestieren wird und stark machen wird. Ich sagte, der Nahe Osten spielt in der biblischen Prophetie eine ganz große Rolle. Der letzte Punkt, das Endzeitöl am Euphrat. Ich habe in der Enzyklopädie nachgelesen, da heißt es, der Irak, also ehemals Babylon, jetzt heute, der Irak grenzt an Kuwait, an Saudi-Arabien, an Jordanien, an Syrien, an die Türkei, an den Iran und an den Persischen Golf und umfasst dabei den größten Teil des zwischen Euphrat und Tigris gelegenen Zweistromlandes. Also ganz schön groß, ne? Gerade der Euphrat, der ja in der Apokalypse der Bibel eine sehr zentrale Rolle spielt, dieses ganze Gebiet da unten. Und ich möchte jetzt einfach mal daran erinnern, ich weiß nicht, die älteren Geschwister unter uns werden das noch wissen, ich bin noch nicht so alt, aber ich weiß es auch noch, wie oft damals Wimalgo über den Endzeitkampf gesprochen hat zwischen dem Öl von unten und dem Öl von oben. Das klingt mir heute noch in den Ohren, das hat er öfter mal erwähnt. In der letzten Zeit, dieser Kampf zwischen dem Öl von oben, dem Öl von unten. Öl in der Bibel ist ja ein Symbol für die Wirkung des Heiligen Geistes von oben her, durch die Gemeinde. Ja? Also jetzt dieses Olivenöl, Licht in den Ölbehältern. Die 10 Jungfrauen, die Wirkung des Geistes, die hatten kein Öl, die waren nicht von neuem geboren, ja, geistlich, symbolisch angewandt. Öl, Licht, Wirkung des Geistes Gottes von oben und Rohöl aus der Tiefe, sage ich, ein Bild für den Geist aus dem Untergrund. Ein Bild für den Geist aus dem Untergrund. Dieses Kontra, dieses Dagegen. Wenn der Heilige Geist die Gemeinde von der Erde weggenommen hat, was wird dann geschehen? Dann wird der Geist von unten sich dementsprechend mehr entfalten können. Und da heißt es in der Offenbarung, was dann passiert, unter anderem, viel mehr, aber unter anderem Offenbarung 16, 12 bis 16, und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Tag zu versammeln, an jenem Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Das Gebiet des Euphrat steht also in Verbindung mit der Schlacht der Könige in Harmageddon, der Nahe Osten, in der letzten Zeit. Euphrat, an dem Strom Euphrat. Dämonische Geister, die ausgesandt werden, die Könige des Aufgangs der Sonne werden kommen. Wir haben gelesen in diesem Spiegelbeitrag, die wichtigsten Mächte, die USA, Europa, Russland und die Aufsteiger China und Indien, die Könige des Aufgangs der Sonne, geben inzwischen ihrer Ressourcensicherheit politisch Priorität Nummer eins. Es gibt ja einige Bündnisse in der letzten Zeit, ja? Das Bündnis Gog Magog, das Bündnis mit Israel, antichristliche Bündnis. Und dann gibt es ja noch die Arabische Liga als Bündnis, Psalm 83. Wer weiß, wenn das alles aufeinander prallt, was da unten geschieht. Vielleicht machen sich die Könige des Ostens ja nicht zuletzt auch wegen der Rohstoffe auf den Weg in Richtung Nahen Osten, wenn der Weltherrscher die Macht da unten ausübt. Und liebe Geschwister, dass Armageddon immer aktueller wird, das macht uns ja die Situation im Iran auch deutlich. Nicht, dass ich da jetzt Angst hätte vor diesem Ahmadinejad. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Das letzte Wort hat die Bibel, ja. Aber die Welt hat Angst und man sieht einfach daran die Möglichkeiten, die sich heute auftun. Krieg, Weltkrieg und so weiter und so fort. Und dann dieser gebunden mit dem Hass, mit diesem puren Hass gegenüber dem Volke Israel. Aber wir machen uns keine Sorgen. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Und ich möchte da zum Schluss kommen. Es ist doch herrlich zu wissen, Jesus ist der Sieger. Klar, wir haben Angst, man redet hier in Europa, oh Mensch, die arabische Welt und die Moslems, das wird immer schlimmer, die überrollen uns. Und auch in Israel, die Geburtenzahl der arabischen Bevölkerung nimmt so stark zu. Und auch in Deutschland, sogar in der Schweiz, wir haben ja bald mehr Ausländer, also wo führt das alles noch hin? Und bald ist das Christentum verschwunden und so. Ach, Alter. Wir wissen doch, wer Sieger ist, oder? Weltmeisterschaft. Nehmen wir mal an, und zum Glück ist das nicht möglich, aber jetzt nehmen wir mal theoretisch, hypothetisch als Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, wir wüssten von vornherein hundertprozentig, dass die Schweiz Weltmeister wird. Helvetia. Ja, nehmen wir mal an, dass wir von vornherein, klar, am Ende steht da die Schweiz auf dem Podest und empfängt den Pokal. Ja, hundertprozentig verlassen. Da kann es zu Anfechtungen kommen. Da kann passieren, dass die Schweiz gefoult wird, oder? Da kann es passieren, dass man mal einen Schweizer auf der Bahre vom Feld runtertragen muss, weil er so schwer verletzt ist. Da kann auch zwischendurch mal die gelbe oder rote Karte gezeigt werden. Da kann es auch mal so aussehen, als würde man ein Spiel verlieren. Und der Angriff der Gegner ist besonders stark und hastig und die haben sich besonders was Fieses überlegt und so. Aber im Grunde genommen, man könnte zwischendurch Angst bekommen, aber man ist doch immer beruhigt, lass sie doch. Am Schluss sind wir ja Weltmeister. Sie verstehen das, was ich meine. Aber so ist das mit dem Christentum und auch mit Israel. Da kann die Welt sich aufbäumen, da kann ein Antichrist kommen und da kann die ganze antichristliche, religiöse Welt sich aufbäumen. Wir wissen ja jetzt schon, wer den Sieg hat. Steht da schon fest. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus Jesus. Jesus ist der Sieger. Und ich fand dafür, ein schönes Beispiel in der Zeitung. Da hieß es über Ahmadinejad, dem iranischen Präsidenten. Ich lese Ihnen das mal vor. Ich habe gedacht, so symbolisch angewandt ist das da wirklich noch treffend. Dieser Mann, der ja Israel wirklich bis aufs Blut hasst und dieses Volk eben von der Landkarte ausradieren will und kein Existenzrecht einräumt, da heißt es, ich zitiere, als der iranische Präsident Ahmadinejad zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan eintraf, wurde er mit einer großen Israel-Fahne begrüßt. Denn sein Hotel lag genau neben der israelischen Botschaft. Dort, wo Ahmadinejad untergebracht war, waren wegen der Feier des israelischen Unabhängigkeitstages am 14. Mai 400 Staatsgäste untergebracht für Israel. Darunter auch aserbaidschanische Minister. Wo Israel-Hasser Ahmadinejad auch hinschaute, überall sah er Israel-Freunde. Ich habe mir gedacht, ja, das ist wirklich ein treffendes Beispiel für die Zukunft. Der Sieg steht fest. Auch in deinem persönlichen Leben. Es ist Jesus Christus. Wenn du an ihn glaubst, wenn du mit ihm überwindest, auch wenn du jetzt durch Trübsal gehst, du gehst durch Schmerzen, vielleicht musst du sogar durch das Tal des Todes schatten, du musst durch Nöte und Sorgen und Anfechtungen. Eins weißt du ja jetzt schon, der Sieg ist mir gewiss. Nicht das Zeitliche, das leicht ist, sondern die ewig bleibende Herrlichkeit, das ist das Letzte. Und ich sage Ihnen, ich habe jetzt mal die Bibel, ja, studiert ist übertrieben, aber doch mal in dem Sinne auch gelesen, gerade auch in den apostolischen Briefen, was das Leid angeht. Und es fällt einem regelrecht auf in den apostolischen Briefen, dass diese, was die Gemeinde Jesu angeht, sehr viel Wert legen. Hauptziel ist immer der Reichtum in Christo in himmlischen Örtern. Ja? Ihr seid überschüttet mit Segnungen in Christus im Himmel. Euer Wandel ist im Himmel. Was Gott für euch bereitet hat im Himmel. Und immer wenn sie sprechen über diese Erde, die Lehrbriefe, lesen Sie das mal durch. Da heißt es immer Leid, Trübsal, Not, Anfechtung, Verfolgung, Schläge, Mangel. Im Neuen Testament, in den Lehrbriefen, finden Sie kaum Verheißungen über irdischen Segen. Im Gegensatz zum Alten Testament, ja, Israel, da ging es um irdischen Segen, damit du lange lebst in dem Land, das dein Väter gegeben ist und damit du viel hast und viel bekommst und so weiter und so fort. In den Lehrbriefen lesen Sie das kaum. Immer, was im Himmel ist. Immer die Zukunft, immer die Herrlichkeit, immer in Christus. Das ist ganz normal. Und da müssen wir nicht auf die hören, die da sagen, da Wohlstandsevangelium und so weiter und so fort. Ja? Der Sieg ist auf unserer Seite. Es kommt der Tag, da werden wir in einem Ort sein, da werden wir nicht mehr vertrieben. Da werden wir in ewiger Glückseligkeit sein. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir diesen Sieg in Anspruch nehmen und darin leben. Und dazu möge uns der Herr Kraft und Stärke geben, denn ich denke, wir sehen die Entwicklungen in unseren Tagen, deuten sehr deutlich darauf hin, dass Prophetie sich erfüllt und voll dabei ist, in Erfüllung zu gehen und der Herr Jesus Christus wiederkommt. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Das antichristliche Babylon. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!